Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit Christoph Keller
und Marion Regenscheid
und mit Lucien Haug. Wir begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von 173. Ja, das neue Jahr hat auch für uns begonnen und es ist ein Jahr, in dem wir viel vorhaben.
Oh ja, es wird ein richtig dichtes Jahr. Und dank der Unterstützung von euch Geldgeberinnen und Geldgebern und natürlich auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir festgestellt, unseren Literaturpodcast braucht es.
Es braucht ihn dringend und deshalb wird es in diesem Jahr nicht nur Live-Podcast-Aufnahmen geben, die wir in den Buchhandlungen der Region Basel und darüber hinaus aufnehmen werden, wo wir zum allerersten Mal auch vor einem Live-Publikum auftreten, sondern, Marion?
Ja, also dieses Live-Publikum macht mir jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich glaube, das wird gut. Also wir planen auch, an verschiedenen Festivals zu Gast zu sein und bei unseren Live-Auftritten stellen wir das Thema der Literaturkritik in den Vordergrund. Dazu laden wir Gästinnen ein, die von den entsprechenden Thema vielleicht sogar ein bisschen mehr verstehen als wir, weil wir sind doch in erster Linie eigentlich nur LeserInnen.
Und natürlich gibt es auch im 2022 viele neue, ganz normale Folgen, auf die wir uns heute schon freuen. Und eine davon nehmen wir soeben auf. Und wir beginnen das Jahr wieder mit einer Begriffserweiterung sozusagen. Eine Begriffserweiterung für die meisten Leserinnen und Leser, würde ich sagen. Wir sprechen nämlich über eine Graphic Novel oder über einen Comic. Diese Graphic Novel oder dieser Comic trägt den Titel Der Kaiser im Exil und verfasst hat ihn der Basler Jan Bachmann. Erschienen ist das Buch in der Edition Moderne in Zürich. Eine Graphic Novel also oder ein Comic. Zuerst die Frage an euch, war es so, wie ihr erwartet habt, als ich euch dieses Genre angekündigt hatte? Und noch eine zweite kleine Frage, was sind denn eure Erfahrungen bis jetzt mit Comics oder mit Graphic Novels?
Ja, Doppelfragen, lieber Lucien, sind natürlich...
Das ist meine Spezialität.
Kompliziert. Also ich habe mir natürlich überhaupt nichts vorgestellt unter Jan Bachmann und schon gar nicht unter diesem Titel Der Kaiser im Exil. Und ich war nur einfach sehr überrascht und erfreut, als ich dieses Buch geöffnet habe. Es hat mich sofort in den Bann gezogen und natürlich habe ich das auch ein Stück weit gelesen mit meiner eigenen Leseerfahrung mit den Comics, die ich kenne und die ich liebe, zu denen natürlich auch eine ganze Reihe von Graphic Novels schon auch gehören, aber die natürlich anschließt an ganz viele Comics, die ich auch gelesen habe, Comics im wirklichen Comics-Sinn.
Also ich war nicht überrascht, ich kenne ja die beiden Vorgängerbücher von Jan Bachmann, aber ja, ich muss schon zugeben, ich war ehrlich gesagt ein bisschen nervös, dass wir in dieser Folge über eine Graphic Novel oder eben einen Comic sprechen werden, weil wir ja sonst uns über literarische Texte unterhalten und hier müssen wir auch über Bilder sprechen. Und das heißt für mich oder hieß für mich in der Vorbereitung, dass ich mich mit den grafischen Erzählstrategien von Jan Bachmann viel mehr befassen musste als mit seinen erzählerischen Erzählstrategien. Und ja, das macht, also ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Und es hat mich ja schon ein bisschen nervös gemacht.
Es ist ja aber auch eine ganz andere Lektüre, oder? Man liest dann eben Bilder, oder die Bilder werden dann buchstäblich gelesen.
Ja, oder schaut sie einfach an. Ja, aber darüber können wir noch reden. Lesen wir Bilder?
Genau, darüber werden wir noch reden und vielleicht geht es Ihnen zu Hause ja wie uns, dass wir zumindest als Kinder eine sehr höhere Frequenz an Comic-Lektüre hatten, als wir es heute haben. Und vielleicht verändert dieser Podcast oder diese Podcast-Folge ja etwas daran. Kurz aber zuerst noch etwas zum Autoren des vorliegenden Werks. Jan Bachmann ist 1986 geboren und aufgewachsen in Basel. Er ist Comiczeichner und freier Gestalter. Zuerst hat er an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert und während des Studiums eigentlich das Zeichnen für sich entdeckt. Der Kaiser im Exil ist bereits seine dritte Graphic Novel und alle drei Bücher sind eigentlich historische Comics. Da ist zum einen Mühsam, Anarchist in Anführungsstrichen, das war das erste Buch, das sich mit dem Anarchisten Erich Mühsam befasst. Dann folgte Der Berg der nackten Wahrheiten, auch hier blieb Jan Bachmann dicht an der historischen Faktenlage. Schrieb und zeichnete über die Geschichte des legendären Monte Verita und seiner FKK-Aussteigergemeinschaft, erzählt aus der Sicht einer dort lebenden Ziege. Und jetzt folgt also Der Kaiser im Exil. Und ich habe Jan Bachmann im Vorfeld der Aufnahme gefragt, wie er selbst denn Graphic Novels definieren würde und ob er sich durch diese Bezeichnung eigentlich repräsentiert fühlt.
Der Begriff kommt ja von Verlegerseite hier im deutschsprachigen Raum. In den USA wurde der von Will Eisner eingeführt, der selber Pop-Comics gemacht hat, Superhelden-Comics und Kriminal-Comics und so Funnies und wie so eine neue Ära in seiner Arbeit einläuten wollte und hat damit so ein Genre geschaffen. Das hat sehr, sehr Sinn gemacht und war sehr produktiv für seine Arbeit. Hier im deutschsprachigen Raum kam das dann so in den Nullerjahren und war schon ein sehr taktischer Move, wie ich das verstehe heutzutage, um den Comic halt in einer Gesellschaft, die so stark trennt zwischen Unterhaltungs- und Ernstkultur, den Comic halt in diese Ernstkulturwelt zu platzieren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert auch. Graphic Novels werden jetzt in der FAZ besprochen und so. Und es gibt Comic-Museen und man hat so eine Aufmerksamkeit von bürgerlicher Seite, die natürlich dazu führt, dass es Literaturförderung gibt jetzt für Comics. Und das ist natürlich fantastisch. Aber gleichzeitig ist es auch eine etwas unsolidarische Haltung zum Medium, weil diese E- und U-Kultur-Trennung ja immer gegen den popkulturellen Comic gerichtet war. Und man da jetzt natürlich einfach mit auf diesen Zug aufsteigt und irgendwie, wie so implizit behauptet wird, dass Graphic Novel jetzt was ganz anderes und irgendwie viel anspruchsvolleres und besseres sein.
Ja, wir werden Jan Bachmanns Stimme im Laufe dieser Folge immer wieder hören.
Und ich finde schon interessant, was Jan Bachmann eben sagt über die Graphic Novel und diese Bezeichnung, weil sie innerhalb von der Comic-Szene und auch in der Comic-Forschung, die es auch noch gar nicht so lange gibt, immer wieder diskutiert wird und wurde und es bis heute eigentlich keine endgültige Definition davon gibt, was eine Graphic Novel ist. Und das ist aber, wie ich finde, schon sehr interessant, weil wir dieses Gespräch ja auch schon oft hatten rund um das Thema Roman und die Genrebezeichnung des Romans. Und bei den Graphic Novels ist es ja eigentlich genau gleich. So wie der Gattungsbegriff des Romans ein sehr dehnbarer Begriff geworden ist, ist es auch bei den Graphic Novels sehr dehnbar. Also es wird irgendetwas mit den Mitteln von grafischer Darstellung oder von Zeichnungen und Comics eben erzählt. Aber ob das jetzt Fiktion ist oder eine Reportage oder Sachcomics oder Biografien und so weiter, spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle.
Nur würden wir wahrscheinlich Tim und Struppi nicht als eine Graphic Novel bezeichnen. Also da gibt es ja wohl doch einen Unterschied. Also
ja, eigentlich ein Episodenroman eher.
Eher vielleicht ein Episodenroman oder was auch immer. Aber da gibt es ja doch einen fundamentalen Unterschied. Nämlich, ich sage jetzt mal, die Ernsthaftigkeit der Erzählhaltung, auch die Recherche, die jetzt gerade in diesem Buch drinsteckt, die natürlich einen anderen Anspruch hat, als jetzt, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, in keiner Art und Weise wertend, die reine Unterhaltung durch eine lustige Geschichte mit Tim und Struppi.
Man muss ja vielleicht auch noch einwerfen, dass Comics immer schon durch ihre Publikation in der Form beeinflusst waren. Also die Stripes hatten ja auch schon ihre Funktion in Bezug auf ihre Publikation, oder? Und eigentlich ist die Graphic Novel vielleicht ja dann auch eine Art der Befreiung, dass man sagen kann, man kann sich diesen Raum auch nehmen, den man braucht, um eine längere, zusammenhängendere Geschichte zu erzählen und nicht nur quasi für die Zeitung dann diese vier Bilder nur machen zu dürfen. So. Man muss dazu vielleicht auch noch erwähnen, dass wir alle drei keine Comic-Expertinnen sind. Aber umso wichtiger ist es doch auch, dass wir darüber sprechen, denn sonst begreift auch die Literaturszene nie, dass auch diese Bücher und auch diese Genres dazugehören. Ich möchte euch deshalb auch fragen, hattet ihr den Zugang zu dieser Bildsprache?
Also ich bin auch mal in mein Büchergestell gegangen und habe mich so ein bisschen durch meine eigene Comics und vielleicht auch Graphic Novel Biografie nochmal da durchgeschaut. Die ist jetzt auch nicht riesig, aber ich habe jetzt hier vor mir liegen Persepolis von Marianne Satrapi, dieser große Roman über die Existenz iranischer Frauen zum Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe von Graphic Novels, die ich sehr schätze. Wir sehen ja gerade den Impact auch der Graphic Novel, wenn wir die Diskussionen rund um Maus in den USA verfolgen, wo eben diese Darstellung eines KZs in Graphic Novel Form offenbar zu Skandalen führen kann. Also es ist, glaube ich, eine Form, die wir angenommen haben, die aber natürlich jetzt noch nicht in den Mittelpunkt der Diskussion und auch nicht in den Kanon der Literatur hineingekommen ist. Ich glaube, das kann man sagen. Marion, du hast ja mal lange in einer Comics-Abteilung einer Bibliothek gearbeitet. Du kennst das ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch da bin ich natürlich als Bibliothekarin da rangegangen und nicht als Comic-Expertin, aber ich hatte schon einen Zugang zu dieser ganzen Bildsprache. Was mich interessiert oder was meinen Zugang manchmal aber auch schwierig macht, ist, dass ich beim Lesen von Comics oder von Graphic Novels mit diesem ganz anderen Zeitkontinuum konfrontiert bin, als wie wir das in der Literatur sonst haben. Also in der Literatur können Prozesse dargestellt werden, so wie eher beim Film. Und hier haben wir es ja mit so Momentaufnahmen zu tun, die nur so einen Moment zeigen können. Und wir haben gar nicht so ein ganzes Zeitkontinuum, wie ich das sonst aus der Literatur kenne. Und am Anfang, wenn ich wirklich so Bücher, es klingt jetzt vielleicht seltsam, aber wenn ich so Bücher anfange zu lesen, bin ich erst so ein bisschen überfordert, wo soll ich denn anfangen? Also dieses Entschlüsseln von Text und von Bildern ist einfach ein komplett anderes Lesen als dieses oben links anfangen der Seite und nach unten rasseln. Also hier fange ich irgendwo an und dann schaue ich die Bilder an und springe dann wieder zu einem Text oder hier zu einer Bubble. Es ist einfach für mich, ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach ein anderes Lesen, ein anderes Entschlüsseln dieser dargestellten Situationen.
Aber es ist ein Lesen, oder?
Ja, es ist ein Lesen. Ich würde dem noch ein bisschen was entgegensetzen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich verstehe das mit dem Zeitkontinuum, aber gleichzeitig ist ja dann trotzdem die Macht des Bildes dann näher beim Film. Also wenn ich eine Szenerie vor mir sehe, dann sehe ich sie vor mir. Und ich habe nicht quasi die Möglichkeit, mir durch das Wort alleine, nur durch die Entzifferung dieses Codes, mir eigene Bilder zu machen, sondern ich habe ein Bild, wie bei einem Film. So. Und deshalb finde ich trotzdem die Leitung durch das Geschehen ist sehr viel konkreter. Sie hat eine Farbe, sie hat Formen, sie hat irgendwie sie vermittelt auch die quasi unhinterfragbare Stimmungen. Aber trotzdem, der Vorteil im Vergleich zum Film ist doch, dass es gezeichnet ist. Sprich, dass da eben eine gewisse Art der Fiktionalisierung passieren kann im Vergleich zu einem mechanisch aufgenommenen Foto oder einem Film. Also, dass man da irgendwie wieder vom Bild zurückgeht in eine Form der Unpräzisiertheit oder der Abstraktion, sagen wir mal, wo eben Metaphorik oder Farbgebung oder so wieder mehr Assoziationen zulässt als vielleicht bei einem Film.
Ja, auf jeden Fall. Sowieso dieses Spiel mit den Kontrasten oder eben auch Zeitlichkeit wird natürlich, also man muss dann nicht sagen, es ist Nacht, sondern wir sehen sofort anhand der Bildfarbe, dass jetzt Nacht geworden ist oder so Beispiele. Also das stimmt.
Ein Schnitt auch, oder? Es wird geschnitten, es wird eigentlich wird Montage betrieben, so wie eigentlich in sagen wir jetzt mal, in einem nur geschriebenen Roman ja auch. Aber natürlich effektvoller, da können Dinge übereinander gelegt werden, da können Dinge auseinandergenommen und aneinander gekettet werden, da können Dinge übereinander liegen, nebeneinander und so. Genau, also man ist echt mit einem vieldimensionaleren Lesen konfrontiert.
Ja, so würde ich es auch bezeichnen.
Aber lasst uns doch einen Schritt zurückgehen und mal erzählen, worum es eigentlich hier geht in diesem Buch Der Kaiser im Exil. Der Titel tönt ja unglaublich historisch.
Ja, es ist auch ein historischer Roman. Also die Story beginnt wenige Tage nach dem Ersten Weltkrieg, als diese Triple Entente mit dem unterlegenen deutschen Kaiserreich einen Waffenstillstand unterzeichnet hat. Und gleichzeitig mit diesem Entscheid wurde in Berlin im Rahmen der Novemberrevolution die Republik ausgerufen. Das Deutsche Kaiserreich und damit der letzte deutsche Kaiser, nämlich Wilhelm II., war am Ende. Und Wilhelm, eben unser Protagonist im Buch, musste im November nach seiner Abdankung, weil diese Abdankung war auch Voraussetzung für den ganzen Waffenstillstand, aus dem eigenen Land flüchten und ging in die Niederlande ins Exil.
Ja, und diese Monate im holländischen Exil, die beleuchtet eben das vorliegende Buch. Wir bekommen die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Alle diese Perspektiven sind im Text eingeschrieben. Also wir haben hier drei verschiedene Fremdtexte, die den Text dieser Graphic Novel ausmachen und uns die Story aufbearbeiten, die wir zu Gesicht bekommen. Die Erzählerinnen sind aber auch als Figuren im Comic zu erleben. Und diese Erzählerinnen sind Lady Nora Bentinck, Teil der Familie Bentinck, auf deren Anwesen in Amerongen der deutsche Kaiser in den Niederlanden lebte. Ihr Buch mit dem gleichen Titel, Der Kaiser im Exil, ist 1921 erschienen. Und dann ist da Sigurd von Isemann, der eigentlich noch einen viel längeren Namen hat, nämlich, wenn ich den vorlesen darf, der heißt Sigurd Wilhelm Adolf Arnold Christoph Frank von Ilsemann. Dieser Sigurd von Ilsemann, ein preußischer Offizier und Adjutant von Wilhelm II., ist ein treuer Gefolgsmann des Kaisers, und der heiratet dann auch noch die Tochter der Familie Bentinck. Und er hat fleißig Tagebücher geschrieben, aus welchen wir ebenfalls Ausschnitte im Buch wiederfinden. Die wurden 1967 und 68 unter dem Titel Der Kaiser in Holland veröffentlicht.
Und dann gibt es noch diese dritte Erzählfigur, das ist dann die Tochter der Familie Bentinck, die auch einen sehr langen Namen hat, wir nennen sie einfach Elisabeth. Die heiratet dann später noch diesen Ilsemann. Und sie schreibt ebenfalls Tagebücher, und diese drei Zeitzeuginnen, diese Erzählerinnen, also fast schon autorialen Erzählerinnen, sind die Stimmen in diesem Roman, die auch sehr sichtbar sind, weil sie in Frakturschrift Einzug in den Comic genommen haben.
Genau, und Jan Bachmann, das muss man sagen, schreibt eigentlich nur ab aus diesen drei Texten und fügt denen ganz wenige Elemente von Dialogen hinzu, die er dann selber erfindet und die er dann schriftlich eben als Sprechblasen auch abhebt vom Text.
Ja, weil die Texte irgendwie reichen. Also ich habe diese Methode habe ich auch wieder in meinem ersten Buch entwickelt, bei Mühsam, wie gemerkt, dass das eigentlich das Spannende für mich ist, die Texte, die ja so viele Informationen enthalten, auch auf einer Ebene, die sozusagen vielleicht nicht mal intendiert, also nicht intendiert ist von der Person, die es geschrieben hat, indem ich sie sozusagen neu kontextualisiere, wird alles sichtbar oder viel mehr sichtbar sozusagen, auch an Ideologie, die dahinter steht, oder an, wenn ich das rausnehme und es sozusagen in ein frisch gezeichnetes, buntes Buch reinpacke, dann guckt man einfach mit einem anderen Blick drauf, und das ist am Ende auch die Comedy, die sich damit machen lässt, durch dass man diese Texte halt mit einem aktuellen Anspruch nochmal liest und sich darin vielleicht in vielerlei Hinsicht auch wiedererkennt und entlarvt fühlt. Oder auch die Zeit wiedererkennt, wie jetzt bei Wilhelm, wo man merkt, okay, diese Form von patriarchalem Gehabe ist halt überhaupt nicht vorbei.
Also, was geschieht in diesem Buch? Das Oberhaupt dieser Familie Bentinck, der bekommt einen Anruf vom niederländischen Außenministerium, ob er nicht auf diesem Schloss, auf dem er wohnt, ein paar wenige Tage Wilhelm II. Und dessen Frau, die Kaiserin, aufnehmen könne. Da zögert er zuerst und sagt dann aber doch zu. So erreicht das Kaiserpaar, ein seltsames Paar, ein Odd Couple, könnte man sagen, mit seinem Dackel Topsy, das Anwesen. Und ist von da an eigentlich so eine Art Mischung zwischen erwünscht und unerwünscht als Gast. Schließlich ist der Mann von einem Tag auf den anderen von jeglichen Aufgaben befreit worden. Und er versucht zwar noch aus diesem Off eigentlich so diesem politischen Geschehen so ein bisschen beizukommen, aber eigentlich ist er eine Figur geworden, die der Weltgeschichte völlig entglitten ist, von einem Tag auf den anderen. Und dieses Entgleiten, davon schreibt und zeichnet Jan Bachmann. Jetzt meine Frage an euch. Wie ist es euch denn beim Lesen ergangen?
Wie du diese Frage schon stellst.
Auf diese Frage freue ich mich immer.
Also, das Schöne ist ja...
Reiseberichte aus der Lektüre.
Was du fragst oder eben gerade gesagt hast, fand ich so gut, nämlich dieses Darstellen von diesem Entgleiten. Und dieses Entgleiten hat man ja auf ganz vielen Ebenen gesehen, also auch wie gezeichnet wird, dieses Ausschweifende, Verzerrende teilweise schon. Und auf der Textebene ist es so lustig, dass die Erzählerinnen, also diese Hauptstimmen, von denen wir gerade gehört haben, diese Entgleiten irgendwie nicht schaffen zu beschreiben, sondern sie beschreiben mit absoluter Hochachtung fast schon diese absolut belanglosen Alltagsdinge, nämlich was der Kaiser hier zum Frühstück isst, ob er Glasse zum Tester will oder nicht und welche Kleider er beim Spazieren trägt. Und ja, das finde ich so lustig. Also einerseits diese Figur, dieser Kaiser Wilhelm, der mal großer Kaiser war, und auf der anderen Seite auch diese Hochachtung. Und dann aber so dieses absolut belanglose Blablablub.
Also ich habe das Buch so gelesen, dass ich natürlich, wie man das so macht, wenn man eine Graphic Novel liest, zwischen Bild und Text hin und her gewandert bin. Und was mich enorm fasziniert hat, ist, wie metaphernreich Jan Bachmann zeichnet. Also die Textbezüge finden sich in jeder Form auch wieder im Bild. Das heißt, bei jeder Textlektüre, und die Texte sind sehr knapp gehalten, finde ich im Bild wieder eine Entsprechung, die aus einer anderen Ebene zu mir spricht. Und ein Stilelement, wir haben gehört, dass er bei dieser Geschichte über den Monte Verita die Geschichte aus der Perspektive einer Ziege geschrieben hat. Und hier spielen ja Bäume eine ganz wichtige Rolle. Diese Bäume füllen ganze Seiten und die beobachten das Geschehen. Als wären die Bäume so eine Art Stellvertreter von Menschen, des Volks, das irgendwie ja nicht mehr anwesend ist, das ihn weder bejubeln noch vertreiben kann, sondern das einfach nur stumm dasteht. Und was tut der Kaiser in seiner Freizeit? Er fällt Bäume. Er hat ganz sicher mehr als 173 Bäume gefällt in diesem Buch. Und diese Art, wie soll ich sagen, eines Art Massakers am eigenen Volk, den der Kaiser hier auf eine sehr unschuldige Art betreibt, das hat etwas unglaublich Starkes. Und das ist ein wiederkehrendes Element, nebst dem, was du erzählt hast, Marion, dass der Kaiser sich fragt, wollen wir im Winter Eis essen zum Nachtisch? Und dann sagt er, eigentlich essen wir kein Eis zum Nachtisch im Winter. Und kaum ergibt sich eine Gelegenheit, Eis zu essen, trotz Winter, ist er dann trotzdem. Dann wird eben ganz kurz mal gezeigt, was für ein wankelmütiger Lump eigentlich dieser und ein prinzipienferner Lump dieser Wilhelm eigentlich ist.
Ja, und das während in Europa Hunger, verkrüppelte Kriegsheimkehrer und Armut das Alltagsbild bestimmen. Also dieser Kontrast ist ja völlig, ist einfach bizarr.
Ja, es wurde sehr viel geschrieben und wird heute noch spekuliert über den Charakter dieses Mannes. Also was war das eigentlich für ein Typ? Und ich glaube, alle verschiedenen Quellen sind sich einig, dass er irgendwie nicht sehr einfach und wahrscheinlich ziemlich crazy war in vielerlei Hinsicht.
Er trägt auch einen Vogel auf dem Kopf.
Genau, bei Jan Bachmann hat er einen Vogel. Also seine Frisur ist eigentlich ein Vogel, der ihm ständig auf dem Kopf sitzt. Aber auch das Bäumefällen ist eigentlich... Ja, es ist eigentlich Ausdruck einer manischen Figur, die eigentlich die ihre Manie eigentlich nirgendwohin mehr leiten kann und sie eben deshalb eigentlich in die komplette Sinnlosigkeit vergrößert. Und ich finde auch noch spannend, was du vorher gesagt hast, Marion, die Texte, also dieses das ist ja sind ja quasi Propagandatexte, sind ja, das ist ja seine engste Entourage. Das wäre jetzt wie wenn die Familie eines sehr mächtigen Politikers Bücher schreiben würde über den. Also das ist ja klar, dass das irgendwie in einer Form gefärbt ist durch Sympathie oder durch Abhängigkeit vielleicht auch. Und was Jan Bachmann ja eigentlich macht, er öffnet einen Raum der Interpretation. Also erstens macht er es erlebbar, aber durch das er eigentlich diese Texte nicht ändert und nur die Macht eigentlich des Bildes dazu hinfügt, ja, entsteht diese Diskrepanz, wo wir eigentlich selber ja, zu denken und zu hinterfragen beginnen oder wo die Texte eben vielleicht anfangen, sich selbst auch wie so zu verarschen oder sowas. Also,
und das passiert ja an verschiedenen Stellen. Also an anderer Stelle beschreibt dieser von Ilsemann, wie hübsch die niederländische Landschaft ist und voller dieser wunderschönen Villen. Und dann, Jan Bachmann zeigt dann aber wiederum Straßen von Hungernden, von Menschen, die deformiert sind vom Krieg. Und da gibt es wieder so eine große Diskrepanz.
Ja genau, also vielleicht kann man es auch ein bisschen zugespitzt so sagen, dass eigentlich Jan Bachmann mit seinen Zeichnungen, wie du hast gesagt, eine Interpretation liefert zu diesen Texten, aber vielleicht konterkariert er einfach diese Texte auf eine ganz krasse und auf eine ganz bildhafte Art und Weise und führt uns dann in eine Realität hinein, die eben die Texte wahrscheinlich gerade nicht intendiert haben. Und er lehnt sich dann, um das noch ein bisschen zuzuspitzen, möglicherweise mit seinen Bildern auch gegen diesen Text, gegen diesen hagiographischen Text auf, den eben seine ehemaligen Gefährtinnen und Gefährten hier produziert haben.
Da ist zum Beispiel auch die Kaiserin, die eigentlich deren Gesicht, also im Text heißt das, sie sah sehr erschöpft aus, glaube ich, bei ihrer Ankunft. Und eigentlich sieht sie aus wie, sie hat einen Totenkopf. Also sie hat,
ist des Todes
eigentlich. Sie ist eigentlich eine nicht existente, ein Geist eigentlich. Und auch jedes Mal, wenn sie sich zu Wort meldet, kann sie irgendwie nur so völlig entkräftet bestätigen, was der Kaiser schon gesagt hat. Und sieht aber auch wirklich aus wie ein toter Mensch. Also mir sind dann da eher so Kriegsdarstellungen, also expressionistischere Kriegsdarstellungen irgendwie aus der Kunst eingefallen, wie man wirklich, also ja, tote Menschen dargestellt hat in dieser Zeit. Und ich glaube aber auch, dass da wirklich zum Beispiel auch in der Farben- und Schatten- und Lichtgebung, ja, dass da irgendwie die Macht des Bildes durchaus den Text besiegt.
Gerade das Zeichnen, das immer fiktional ist, das hat, glaube ich, sehr viel mit meinem Ursprung zu tun, weshalb ich angefangen habe, Comic zu zeichnen. Ich habe ja ursprünglich Film studiert und war dann mit diesem Material von Erich Müser, mit diesen Tagebüchern konfrontiert und hatte einfach sehr Lust, einen Comic darüber zu machen. Und zwar und wäre nie auf die Idee gekommen, einen Film damit zu machen, weil ich da sofort in diesem Dilemma gestanden hätte, entweder so ein Realismus herzustellen, was das ist, wofür man in Deutschland auch Geld bekommt, also so ein Fernsehhistorienrealismus oder aber dann sowas Theaterhaftes, bewusst Abstrahiertes, und beide Entscheidungen schienen mir nicht so attraktiv zu sein. Rückblickend finde ich das Tolle am Comic und am Zeichnen eben gerade, dass eben alles offensichtlich fiktional ist und dass man nie mit so einer Autorität wie im Historienfilm behauptet, dass sich das tatsächlich irgendwie so zugetragen hat. Also bis ins Kostüm hinein oder in die Deko der Räume im Comic ist offensichtlich alles gezeichnet. Und dann kommt noch dazu, dass ich selber nicht besonders gut jetzt recherchiere, beziehungsweise das für mich nicht relevant ist, ob jetzt diese Lampe 1900 tatsächlich schon existiert hat oder nicht, sondern dass dann eher eine grafische Frage ist, ob die da reinpasst oder nicht. Ich beschäftige mich natürlich dann schon mit der Zeit visuell, aber eher einfach zum Ideensammeln. Am Ende ist für mich nie die Frage, ob das jetzt historisch korrekt ist oder nicht, sondern ob das eine Reaktion im Jetzt auslöst, ob man ob es sozusagen anwendbar ist auf unsere Zeit, ob es effektvoll ist heute.
Mich würde interessieren, was uns dann fesselt an dieser Geschichte. Warum erzählt Jan Bachmann diese Geschichte jetzt?
Gut, ich habe natürlich die Geschichte gelesen als eine hochaktuelle Geschichte, weil wir wissen, Potentaten haben Mühe abzutreten und eigentlich, du hast es vorhin gesagt, Lucien, er verschwinde sozusagen in der Bedeutungslosigkeit und das ist eigentlich der, gewissermaßen die Story dieses Buches. Ich würde sagen, es ist sein Auflehnen gegen das Verschwinden in der Bedeutungslosigkeit, was uns hier so fasziniert. Und da haben wir natürlich im Moment sehr leuchtende Beispiele, wie das eben vor sich geht. Ich will jetzt nicht nur Donald Trump erwähnen, sondern es gibt unzählige Figuren, die eben Mühe haben, aus der Geschichte zu entschwinden. Und das Interessante ist ja, dass wir, und Jan Bachmann sagt das, glaube ich, auch im Gespräch später dann noch, wir entwickeln so eine Art Empathie für diese Figuren. Wir versetzen uns in sie hinein und irgendwie ab Mitte dieses Buches kriegt man so eine Art mittleres Mitleid für diese Figur des Wilhelm. Und das ist dann etwas, was einen dann selber triggert, als Bürger, Bürgerin, die man ist. Warum entwickle ich hier Faszination oder auch ein Stück weit Mitleid für seine Figur? Und das schafft Jan Bachmann auf eine ganz perfide Art, nämlich indem er diesen Kaiser eben auch in seiner ganzen Intimität zeigt, also in seinen Gemächern, in seinem Alltag, bei seinen Spaziergängen und so weiter, tritt er einem sehr nahe.
Ja, und das Buch, der Verlag, Jan Bachmann selbst, machen ja auch keinen Hehl daraus, wofür dieser Mann bekannt ist, weltgeschichtlich gesehen. Und das ist nicht diese Zeit in den Niederlanden, sondern schreckliche Verbrechen an der Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Genozide. Und in diesem Kontext wird natürlich dieses Gefühl auch noch perfider oder
und wird auch ganz bewusst ausgeklammert, oder? Also das, der ganze Schrecken, der an dieser Figur hängt, wird in der Geschichte wie ausgeklammert und bleibt aber wie eine Drohkulisse irgendwo im Hintergrund.
Ja, die Bäume, oder?
Also die Bäume einerseits, auf jeden Fall, die hier so beobachten und ausbluten und niedergemetzelt werden. So. Aber explizit gemacht wird das ja nicht. Also man muss sich da schon auch auf sein eigenes Geschichtswissen berufen oder nochmal nachlesen gehen. Also so ging es mir schon auch. Aber ich weiß es gar nicht, ob dieses Buch so sehr eine Jetzigkeit haben möchte. Also du hast jetzt diese Parallele gerade gemacht, Christoph, zu Trump und so. Aber kann es nicht auch einfach eine Geschichte von der Zeit sein? Also ich finde, wie müssen wir das jetzt so fest ins Jetzt ziehen? Und diese Parallelen, kann es nicht auch einfach ein historisches Werk sein?
Also ich glaube, das Buch suggeriert eine doppelte Lesart. Natürlich ist es in den historischen Kontext eingebettet. Aber wenn ich natürlich über die Arbeiterbewegungen der späten Kriegszeit in Deutschland lese, lese ich das natürlich auch mit einem gewissen Aktualitätsbezug, mit der Frage, wie wäre es dann heute? Also Geschichte ist natürlich auch immer eine Folie, vor der wir unsere eigene Jetzt-Geschichte spiegeln. Und dieses Buch, würde ich ja schon sagen, bietet das ein Stück weit schon an. Ich weiß nicht, was sagst du, Lucien?
Ja, ich glaube schon, weil, oder zumindest macht es den, es bietet es an, es macht den Raum auf dafür, weil es die Quellen, aus denen es schöpft, einbettet in den, quasi in den literarischen Prozess. Also die Figuren, die historische Quelle sind. Und das ist ja manchmal nicht so einfach in der Geschichtsschreibung, oder? Woher kommen die Quellen und wer hat überhaupt geschrieben? Wer hatte die Möglichkeit zu schreiben und so? Die werden hier eigentlich eingebettet in eine Geschichte und die sind Figuren in der Geschichte, haben auch ein Gesicht, in der gleichen Ästhetik, wie der Kaiser eben aussieht und so. Und ich glaube, das hilft eben auch einem Prozess beizuwohnen der Geschichtsschreibung. Also wie wurde hier Geschichte geschrieben? Wir wissen es nicht anders. Wir haben ja nur diese Informationen aus diesen drei Büchern. Ich weiß nicht, ob es noch viel sonst Material gibt aus dieser Zeit, aber das hilft doch, dass man sagen kann, wenn es nicht nur eine quasi lustige und gute und berührende Geschichte ist, dann ist es zumindest auch wie eine Beschreibung davon, wie Geschichte gemacht wird.
Genau, und da ist natürlich auch nochmal so eine Dimension drin in diesem Buch, nämlich es ist wirklich ein dokumentarisches Buch. Also nichts ist erfunden. Alle Textquellen, Textstellen sind belegt. Und das Einzige, was, wir haben es schon gesagt, erfunden ist, ist eigentlich Jan Bachmanns Interpretation oder dagegenhalten durch die Bilder. Aber was erzählt wird, ist dokumentiert und belegt. Und das ist natürlich, um hier nochmal meinen Lieblingsspruch zu bedienen, que la réalité dépasse la fiction, ist natürlich schon wieder auch ein Eintauchen in eine Art von geschichtlicher Kontingenz, die hier ihre ganze Dramatik und auch ihren ganzen Schrecken vor uns entfaltet. Da muss nichts dazu erfunden werden. Es war in sich einfach genauso, wie es war.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich geschickt gemacht. Also Jan Bachmanns Umgang mit diesen historischen Figuren, dass er sie selber sprechen lässt und dazu eben so zeichnet, dass diese Diskrepanz, über die wir jetzt ja schon oft gesprochen haben, zu deutlich wird, kann ich oder finde ich eigentlich, dass das sehr ein guter Weg ist, mit solchen Originaltexten umzugehen und sie trotzdem so ins Jetzt zu holen. Also da kann ich euch durchaus zustimmen.
Ich habe Jan Bachmann gefragt, wie er denn auf den Kaiser gestoßen ist, wie er recherchiert hat und wie er bei sich selber entdeckt, was ihn an einer Figur so reizt, dass er sie zu einer Comicfigur machen will.
Ich habe den Kaiser bei der Recherche für meinen letzten Comic, für den Monte Verita Comic, entdeckt und die Quellen im Exil. Da sind mir auch noch ganz viele andere interessante, witzige Stoffe begegnet. Ja, mich hat es damals interessiert, mal auf die andere Seite zu springen, gesellschaftlich, weil auf eine Art habe ich so viele Verbindungspunkte gesehen, weil sowohl diese Frühhippies in dieser Lebensreformkommune als auch Wilhelm sind so ganz romantisch geprägt und alles wird immer in so große Geschichten reingepackt. Bei diesen Menschen auf dem Monte Verita war es dieses wieder zurück zur Natur, weg von den Maschinen, und bei Wilhelm war es vom obersten Kriegsherrn im Ersten Weltkrieg hin zum einfachen Holzfäller. Die Dinge haben alle, also die Geschichten sind alle immer so, die Selbsterzählungen sind ganz stark. Und natürlich hat es mich auch interessiert, mal sozusagen eine Figur zu bearbeiten, die mir erstmal nicht sympathisch ist, beziehungsweise der ich sozusagen eigentlich feindlich gegenüberstehe geradezu. Auch diese ganze Trump-Analogie in der Zeit war sehr offensichtlich, stand vor diesem Projekt und habe gemerkt, das reicht nicht. Also ich kann ein Buch sozusagen nicht, das wird ganz schnell zynisch und ich muss da wirklich aufpassen, dass ich Wilhelm als Figur ernst nehme und vielleicht auch als Mensch ernst nehme. Und genau so könnte man auch sagen, ich glaube, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, eine Figur oder eine Geschichte enthält etwas, was für mich auch heute relevant und aktuell ist. In dem Moment habe ich Bock, was dazu zu machen. Sonst, wenn es jetzt rein historisch ist, dann ist mein Interesse sehr, sehr begrenzt.
Ja, wie sieht es denn nun aus? Lest ihr nach dieser Lektüre mehr Comics?
Meine Antwort ganz klar, nicht nur immer auch schon Graphic Novels gelesen, sondern sicher auch in Zukunft.
Also natürlich werde ich nie mehr einen Comic lesen, sondern vielleicht sogar immer wie öfter. Zum Beispiel kommt als nächstes der Comic raus von Lika Nüsli. Starkes Ding heißt er. Und Lika Nüsli ist eine der umtriebigsten Zeichnerinnen der zeitgenössischen Schweizer Szene. Es kommt auch bald eine Ausstellung von ihr im Comicmuseum in Basel. Also weiß ich schon, welcher nächste Text ich lesen oder eben auch anschauen werde. Aber alles in allem ist der Zugang für mich zu Graphic Novel trotzdem ein sperriger, wenn ich auch fasziniert bin von diesem Genre, das muss ich schon sagen. Aber ich bin wirklich noch nicht geübt im Lesen von Comics und auch nicht im darüber reden.
Ich finde, es tut zumindest gut, auch irgendwie sich dem zu widmen, weil die Bildsprache ja durchaus auch irgendwie eng verbunden ist mit unserer Art zu erzählen oder wie die Menschen überhaupt mit Erzählen begonnen haben. Und ja auch, wie viele Sprachen ja über die Bildsprache eigentlich funktionieren. Und nur weil wir so einen seltsamen Code irgendwie da entwickelt haben, auf den wir uns jetzt fixiert haben, die letzten paar Jahrzehnte, finde ich, würde das irgendwie das Verhältnis zum Geschichtenerzählen vielleicht auch etwas aus.
Ja, und für dich als Theaterautor, lieber Lucien, ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Zugang, gewissermaßen die Graphic Novel und mit ihren Kästen als eine Art Bühnenbild, auf der natürlich auch die Figuren immer wieder auftreten.
Ja, das war Der Kaiser im Exil von Jan Bachmann, erschienen in der Edition Moderne in Zürich. Und ich frage in die Runde, worüber sprechen wir denn das nächste Mal?
Das nächste Mal sprechen wir über die Texte einer Nobelpreisträgerin. Ich glaube, auch das ist ein Novum hier bei 173. Wir sprechen über Texte von Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk hat im letzten Jahr eine ganze Reihe von Essays und Reden veröffentlicht, erschienen unter dem Titel Übungen im Fremdsein. Und darüber sprechen wir das nächste Mal.
Wir widmen uns also gleich zu Beginn des Jahres zwei literarischen Formen, die wir bis jetzt ausgelassen haben. Und stürzen uns also in der nächsten Folge auf Essays und Reden. Und ich freue mich darauf.
Das war 173, der Literaturpodcast, Episode 23 mit
Lucia Haug,
Marion Regenscheid
und Christoph Keller. 173, der Literaturpodcast, ist der Literaturpodcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer vollgekritzelten Bücher verlosen, wenn ihr herausfindet, wo das Zahlenrätsel in dieser Folge steckt.
Einfach eine Mail schreiben an mail@173.ch. Und wie immer, wir freuen uns über Feedback, über Fragen und erzählt uns doch, wie ihr diese Folge fandet.
173, der Literaturpodcast.
Zu hören auf Apple Podcast,
auf Spotify,
auf 173.ch
und auf podcastlab.ch.